Also Marx und Engels wären gescheitert, wenn sie ein Manifest der postkapitalistischen Partei veröffentlicht hätten. Und die französischen Revolutionäre in Paris wären beim Sturm auf die Bastille auch gescheitert, wenn sie gerufen hätten, es lebe das postkapitalistische Zeitalter. Die Leute wollten hören, es lebe die Republik.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr so euer Leben betrachtet, dann seid ihr wahrscheinlich irgendwie postmodern, vielleicht postmigrantisch, lebt im Postkolonialismus, in der Post-Corona-Zeit, vielleicht hört ihr Post-Rock. Vielleicht denkt ihr, dass wir in postheroischen Zeiten oder postfaktischen Zeiten leben. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch ein paar Poststrukturalisten im Regal stehen haben. Diese Silbe Post, die benutzen wir dauernd, ohne so richtig darüber nachzudenken. Die heißt ja, dass etwas irgendwie nach etwas anderem gekommen ist. Das ist aber auch gleichzeitig eine Rückschau ist und ein Update aber auch sein soll, eine Reflexion auch irgendwie. Und mein heutiger Gast hat darüber ein Buch geschrieben und damit so ein bisschen ein Problem. Schönen guten Tag, Dieter Thome.
Ja, hallo.
Sie sind emeritierter Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen und haben gerade das Buch Post, Nachruf auf eine Vorsilbe veröffentlicht. Und wir fangen hier immer so ein bisschen am Anfang erstmal persönlich an. Wie sind Sie selber eigentlich ursprünglich zur Philosophie gekommen?
Ich glaube, das war so in der Pubertätszeit, als ich meistens unglücklich verliebt war und dachte, das Leben hätte keinen Sinn. Und dann habe ich gedacht, da müsste ich mal drüber nachdenken und fing an, philosophische Texte zu lesen, von denen ich natürlich erstmal nicht viel verstanden habe. Und ich habe noch so ein paar alte Bücher im Regal, wo praktisch jede Zeile unterstrichen ist, weil mir alles furchtbar wichtig, aber auch sehr unklar vorkam. Dann habe ich tatsächlich angefangen, Philosophie zu studieren. Mein Verliebtsein war nicht mehr nur unglücklich, aber die abgelöst wurde dann meine persönliche Lebenskrise vielleicht durch so ein grundsätzliches Gefühl, dass viel auf der Welt falsch läuft und dass man da jetzt mal tief graben muss und dass ich herausfinden will, was die Welt auseinander oder auch die Gesellschaft auseinanderreißt und was sie zusammenhält. Und diese Leidenschaft, darüber nachzudenken, ist mir bis heute geblieben.
Was waren Ihre Hauptthemengebiete? Also wie fing das an und was haben sich so zu Ihren Hauptfragestellungen entwickelt?
Also heute würde ich sagen, dass ich hauptsächlich unterwegs bin in der Sozialphilosophie und in der politischen Philosophie. Das sind so die letzten Bücher, die ich geschrieben habe, die in diesem Themenfeld angesiedelt sind. Angefangen habe ich eigentlich eher mit Ethik und auch mit Phänomenologie. Also ich habe mein erstes Buch über Heidegger geschrieben, mein zweites Buch über Elternschaft, mein drittes Buch über Amerika. Ich habe immer so gewechselt zwischen Büchern, die strikt akademisch sind und Büchern, die eher so Alltagsfragen aufgreifen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Elternschaft nehmen, da habe ich dann irgendwann mit meinen kleinen Kindern am Campingplatz in Südfrankreich im Schatten gesessen und habe gemerkt, dass sich mein Leben komplett umgewälzt hat dadurch und dass ich eigentlich nur am Staunen bin. Und dann fiel mir plötzlich auf, dass ja das Staunen eigentlich die Urszene der Philosophie ist. Das ist ja bekannt seit Platon. Und dann dachte ich, gut, dann staune ich jetzt mal über dieses neue Leben und denke philosophisch über Elternschaft nach, was natürlich die Philosophen normalerweise für nicht satisfaktionsfähig halten.
Vielleicht, weil Sie sich auch gar nicht immer so viel um die Kinder kümmern mussten,
das
vielleicht die ganz alten Philosophen. Wie kam es denn jetzt zu diesem Buch über die Vorsilbe Post? Weil das liegt ja schon länger auch in der Luft oder ist ja auch schon, sagen wir mal, auch in akademischen Kreisen so ein bisschen ein Witz, dass man, weiß ich nicht, wenn man ein Forschungsprojekt oder sowas anfängt, dann klatscht man die Silbe Post an irgendwas dran und dann klingt das ganz toll. Und gleichzeitig war ich doch nochmal jetzt bei der Lektüre Ihres Buchs doch auch erschlagen davon, wie oft wir eigentlich von Post irgendwas sprechen und auch so die Frage, woher kommt das eigentlich, dass wir das machen? Denn ich fand das ganz interessant, dass Sie auch wirklich sich genealogisch selber fragen, wann fängt das eigentlich an, dass wir alles posten? Wie kamst du zu diesem Buch?
Ich glaube, es war einfach so eine Art von Verärgerung. Ich kann das gar nicht an so an einem Erlebnis festmachen. Der Ausgangspunkt war so eine Verärgerung darüber, dass alle möglichen Leute diese Vorsilbe Post benutzen. Sie haben das ja in der Anfangsmoderation auch schon schön ausgebreitet, was da alles vorkommt. Und dass sie das irgendwie schick finden, diese Leute, obwohl es eigentlich erstmal Ausdruck einer großen Unbeholfenheit ist und auch Ausdruck einer Abhängigkeit, weil man sich ja irgendwie abhängig macht von dem Wort, dem man das Post davor setzt. Ganz früher, als diese ersten sogenannten Postismen auftauchten, war ganz klar, dass es irgendwie Ausdruck einer Unbeholfenheit ist. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Worte dann meistens ziemlich kurzlebig waren. Zum Beispiel gab es in der Kunstgeschichte Postimpressionismus, weil man einfach noch nicht wusste, wie soll man das jetzt nennen mit dem Cézanne, was der Cézanne macht und so. Und dann hatte sich das aber auch erledigt, weil man auch merkte, dass man damit dem, was da kommt, dem Neuen, was da kommt, gar nicht gerecht wird, wenn man es einfach als Anhängsel einer früheren Phase auffasst. Und irgendwann ist diese Unbeholfenheit umgedeutet worden zu einer Art Gütesiegel, also dass man das irgendwie besonders schick oder besonders avanciert findet, etwas mit der Vorsilbe Post zu versehen. Und das kann man sogar noch genauer sagen, als eben zu sagen, dass es irgendwann dazu gekommen ist, denn tatsächlich beginnt die Erfolgsgeschichte dieser sogenannten Postismen nach 1945. Also es muss irgendwie einen Zusammenhang geben mit diesem großen anderen Post, nämlich Post-War, Nachkrieg. Der Nachkrieg hat für eine Zäsur gesorgt, oder der Krieg, die Judenvernichtung, all das, was damit zusammenhängt, hat für eine Zäsur gesorgt, sodass man plötzlich irgendwie sehr stark daran gewöhnt war, Zeitalter aufeinander folgen zu lassen. Jetzt nicht einfach zu sagen, erst habe ich Juden im KZ vergast und dann habe ich eine Änderungsschneiderei aufgemacht oder so. Diese Sätze, in denen so normale Kontinuität dargestellt werden kann, verbieten sich angesichts dessen, was da passiert ist. Das heißt, man hatte so einen Zeitschnitt erfahren und den hat man erstmal erlitten. Also man merkte plötzlich, man steht da und rechnet mit seinen Beständen und hat nicht viel zu bieten und ist in einem Loch, vielleicht auch in so einer Art Nullsituation. Und die Postismen, die dann anfingen, Posthistoire, postindustrielle Gesellschaft, das waren so frühe Postismen, postideologisches Zeitalter, die waren dann sehr erfolgreich, weil sie irgendwie so eine andere Art von Ermächtigung erlaubt haben, dass man sich der Zeit wieder ermächtigt, dass man der Zeit, dem Zeitalter wieder eine eigene Struktur gibt. Und das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, warum die Karriere der Postismen dann nach 1945 begonnen hat. Und ja, man könnte sagen, heute ist es ein bisschen abgenutzt und fast schon so ein Witz, dass man das dann immer noch benutzt. Aber ehrlich gesagt, das Lachen bleibt mir so ein bisschen im Hals stecken, weil einfach die Erfolgsgeschichte noch lange nicht zu Ende ist. Also viele, die mit denen ich jetzt spreche über dieses Buch, sagen, ja, die Idee hätte ich jetzt auch gern gehabt. Es liegt ja auf der Hand, aber ist es nicht gleichzeitig auch irgendwie durch? Kann man jetzt dieses Buch schreiben als so einen Nachruf und sagen, die sind alle tot und liegen schon auf dem Friedhof und kann man sagen, dass ich jetzt auf Leichen einschlage? So ist es brutal gesagt leider nicht, denn diese Postismen, denken Sie an Postkolonialismus, sind zum Teil natürlich quicklebendig. Und ich denke eben, dass da ein grundsätzliches Problem drin steckt in dieser Mode, die viel mehr ist als eine Mode.
Ja, das hat es dann doch auch recht stark gemacht, fand ich. Die Idee des Buchs, dass man genau einerseits denkt, das kennen wir alle, Postmoderne, Postpostmoderne und sowas, hat man schon mal drüber gelacht, aber dass wir ja seit kurzem gefühlt erst postmigrantisch zum Beispiel so stark im Sprachgebrauch haben. Oder ich selber habe in der Filmkritik schon mal von Postwoken-Filmen geredet, weil wir das Gefühl hatten, wir hatten so große gesellschaftskritische quasi Filme, und da, jetzt gibt es da so einen Backlash so, also man ist selber natürlich auch schnell verleitet, das selber irgendwie zu benutzen. Und sie schreiben einen ganz witzigen Satz da drin, und zwar so ungefähr: Marx und Engels haben glücklicherweise nicht das postkapitalistische Manifest geschrieben. Wie kann man denn nochmal das erklären, dass das so stark aufkommt? Ist es tatsächlich so, wie Sie jetzt gesagt haben, also wir haben diese Zäsur des Zweiten Weltkriegs, wir haben dieses unglaubliche Grauen, das da auf ganz vielen verschiedenen Ebenen erzeugt wurde, und dann beginnt man intellektuell immer damit, dass das neue Denken auch immer so eine Rückschau sein muss? Oder was genau ist es, dass man damit anfängt, dieses Post immer zu benutzen, um auch weiter zu verweisen? Weil man hat ja bei diesen Postsachen immer das Gefühl, man will sich einerseits abgrenzen von dem, was vorher war. Man will sagen, wir sind das nicht mehr. Man will aber irgendwie auch immer sagen, wir hängen da noch mit drin, so ganz kommen wir da noch nicht raus. Also warum wird auf einmal alles so ein Nachklapp und kriegt nicht so einen neuen Begriff? Ist es tatsächlich so, weil das so ein großes Trauma auf eine Art ist, der Zweite Weltkrieg, dass man da nicht umhinkommt, das erstmal quasi sortieren zu wollen? Und gab es das früher nicht, dass Leute zurückgeschaut haben und dann ihre neue Bewegung quasi aus der alten gegründet haben?
Also ganz wichtig ist mir erstmal, dass wir uns daran erinnern, wie unplausibel es eigentlich erstmal ist, dauernd dieses Post zu benutzen. Denn Sie haben das Beispiel ja gebraucht. Also Marx und Engels wären gescheitert, wenn sie ein Manifest der postkapitalistischen Partei veröffentlicht hätten. Und die französischen Revolutionäre in Paris wären beim Sturm auf die Bastille auch gescheitert, wenn sie gerufen hätten, es lebe das postfeudalistische Zeitalter. Die hätten, die Leute wollten hören, es lebe die Republik. Ja, also das heißt, erstmal, wenn man sich an diese Urszenen der Emanzipation erinnert, ist klar, dass es echt keine gute Idee war, ja, jetzt mit Postfeudalismus oder Postkapitalismus rumzumachen, obwohl es ja heute auch wieder die Diskussion über den sogenannten Postkapitalismus gibt. So, warum finden dann heute viele Leute, dass es eine gute Idee ist? Ich glaube, Sie haben da schon wichtige Stichworte genannt. Erstmal versucht man den Eindruck zu vermitteln, dass man irgendwie so eine Art von Bescheidenheit, neue Bescheidenheit an den Tag legt. Also man macht nicht mit bei dem Spiel, jetzt ständig irgendeine Avantgarde zu lancieren, ein neues Wort zu lancieren, sich selbst als zum Führer einer Bewegung zu erklären. Diese Haltung wird erstmal als so eine Art von neue Bescheidenheit positiv dargestellt. Und das, es gibt dann natürlich auch die Überlegung, ob irgendwie das intellektuelle Repertoire unserer Zeit erschöpft sei, dass man eigentlich alles schon gemacht hat und dass man deshalb auch darauf verzichten sollte, jetzt eine neue Erfindung durchs Dorf zu jagen. Es gibt natürlich neue Stichworte, die sehr erfolgreich gewesen sind, die auf diese Postgeschichte verzichten. Also zum Beispiel die Rede vom Anthropozän ist ja sehr beliebt, also dass wir jetzt irgendwie in einer Welt leben, die vom Menschen bestimmt ist, dass wir auch die Verantwortung für das, was insgesamt auf der Erde passiert, in einer extremen Weise tragen. Also das heißt, es gibt schon Hinweise darauf, dass wir Begriffe erfinden können weiterhin, die sehr, sehr genau auf aktuelle Entwicklungen zugeschnitten sind. Trotzdem ist diese Vorsilbe Post mit all ihren Anhängseln tatsächlich die erfolgreichste Erfindung der Geistes- und Sozialwissenschaften seit 1945. Und die Begründung dafür hat eben zu tun mit dieser erstens mit dem starken Eindruck, den diese Zäsur 1945 hinterlassen hat. Zweitens dann aber auch damit, dass man aus so einer Art Krise behauptet, etwas Neues zu machen, nämlich diesen Gestus zu entwickeln, dass man die Zeit sich neu zurechtbasteln kann, dass man jetzt nicht mehr sagt, ich lebe in einer Zeit nach dem Krieg, sondern man sagt, ich lebe in einer Zeit nach dem Kolonialismus, nach der Moderne. An der Postmoderne können Sie das, glaube ich, ganz gut nochmal am Beispiel illustrieren, was da genau passiert. Also man sagt, Ein kluger Mann hat über die Postmoderne gesagt, naja, die Moderne ist immer mit dem Slogan keine Vergangenheit, no past angetreten. Die Postmoderne tritt jetzt mit dem Slogan no future an. Ich glaube, daran kann man das ganz gut verdeutlichen. Also die Moderne wird gezeigt als eine Epoche, die sehr stark mit diesem Pathos des Anfangs, des Neuanfangs verbunden ist. Also von hier aus geht eine neue Epoche aus. Ich fange jetzt an zu denken und alles andere fällt von mir ab. Ich kann eine Kette in der Zeit neu beginnen und so weiter. Das sind also Pathosformeln der Moderne. Und diese Lust am Anfang, die wird dann von den postmodernen Philosophen gekoppelt mit so einer Art Selbstüberschätzung. Die Moderne wird also nicht ein Projekt der Selbstbestimmung, sondern ein Projekt der Selbstüberschätzung und dann entsprechend auch ein Projekt der Unterdrückung. Und die Postmoderne, die hält sich dann zugute, dass sie nicht mehr mit diesem Zukunftspathos, mit dem Pathos des Neuanfangs operiert, sondern dass sie sagt, ja, ich wende mich jetzt der Vergangenheit zu, ich sage gar nicht, dass ich neu anfange, sondern ich drehe sozusagen etwas weiter und drehe etwas um, was aus dieser Moderne kommt. Deshalb gebe ich mir keinen neuen Namen, sondern nenne mich eben Postmoderne. Und das ist dann praktisch so eine Art von Geste der Bescheidenheit, in der dann kurioserweise doch wieder, auch anders als die postmodernen Leute das so gerne haben würden, eine Geste der Ermächtigung steckt. Denn die Postmoderne fängt ja dann damit an, dass sie erstmal all das, worauf sie sich bezieht, also diese Moderne, überhaupt erst sozusagen sich zurechtbastelt. Also sie kreiert eine Moderne, der sie alle möglichen Eigenschaften zuschreibt, um dann sich stolz von ihr abzukehren. Also das ist das, was ich diese grundsätzliche Ambivalenz nenne, die in allen Postismen drinsteckt. Oder auch so eine Art von Double Bind, der in allen Postismen drinsteckt. Man bezieht sich auf etwas und setzt sich darüber hinweg. Man hat so eine Anhänglichkeit an etwas und behauptet gleichzeitig, eine Geste der Freisetzung vollziehen zu können.
Ja, das ist spannend, dass man einerseits die Sache hochhebt eigentlich. Also man könnte ja auch einfach weitergehen und in einen komplett neuen Begriff finden und sagen, das wird jetzt gemacht und was vorher passiert, das interessiert uns gar nicht so richtig. Aber man will quasi sagen, wir befinden uns da noch drin oder wir wollen uns davon abgrenzen oder das lebt immer noch irgendwie weiter. Und das ist ja bei manchen, finde ich, dieser Postismen dann tatsächlich so ein bisschen ironisch, weil bei manchen Sachen ja die Frage sind, können die überhaupt abgeschlossen sein? Ja, also wenn man jetzt sagt, es ist ein Posthistoire ist ja zum Beispiel der erste große Begriff, den Sie im Buch, also im Buch konzentrieren Sie sich auf die drei Posthistoire, Postmoderne und Postkolonialismus. Und wenn wir jetzt sowas haben wie die Moderne zum Beispiel, die ja tatsächlich das Wort, also das Wort neu oder aktuell, das ist ja da drin quasi in diesem Moderne, das ist jetzt. Und der Witz ist ja, dass alles irgendwann, also der Kreislauf der Zeit geht stetig voran. Das bedeutet, alles, was irgendwann mal als neu postuliert wird, ist irgendwann nicht mehr neu. Also es kommt immer irgendwas anderes oder es gibt ein Update oder jemand redet nochmal darüber. Und das ist ja gerade witzig bei diesen Begriffen, die so sagen, wir sind jetzt die Neuen, wie jetzt bei der Moderne das gesagt wird. Also muss man irgendetwas da dran setzen, was das jetzt abschließt und nutzbar macht für sich selbst und dann sagt man jetzt, man ist die Postmoderne, also man ist das, was nach der Moderne kommt. Das ist ja eigentlich, kann man noch sagen, ganz clever, weil man dadurch nicht diesen Fehler macht, zu sagen, wir sind jetzt die ganz Neuen und Radikalen, sondern so ein bisschen, na, wir sind nur die, die danach sind. Nur das Problem scheint mir ja dann zu sein, man kann dann nicht wieder gut etwas daran setzen und deswegen hängen wir bei diesen ganzen Postismen auch immer so gefühlt fest. Also jeder kann wahrscheinlich, nicht jeder, aber viele, die man fragt, was ist die Moderne und was ist die Postmoderne, könnten wahrscheinlich eine Antwort geben auf die Frage, was kommt aber nach der Postmoderne, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich sehr viele Sachen eingeworfen. Vielleicht können wir mal mit Posthistoire beginnen. Denn die Geschichte, und vom Ende der Geschichte wurde ja auch dauernd gesprochen und die Geschichte geht natürlich trotzdem die ganze Zeit weiter. Wie hat sich denn dieser frühe Postismus entwickelt?
Ja, also Posthistoire ist eigentlich eine Erfindung aus Frankreich, die dann so einen Seitenarm auch noch in Deutschland entwickelt hat und die dann übergesprungen ist nach Amerika. Angefangen hat die Chose mit einer berühmten Vorlesung, die Alexandre Courgette in Paris gehalten hat, schon in den 30er Jahren. Und aus diesem Vorlesung wurde dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein Buch zur Einführung in die Philosophie Hegels. Das war auch das Thema der Vorlesung. Und darin gibt es die berühmteste Fußnote der Philosophie des 20. Jahrhunderts, in der eben diese posthistorische Zeit ausgerufen wird. An dieser Urszene der Erfindung der Posthistoire wird schon diese Ambivalenz deutlich, von der ich vorhin gesprochen habe. Also das ist nämlich eine interessante Mischung aus Triumph und Trauer, die da zutage tritt. Also der Triumph besteht darin, dass wir eigentlich eine Geschichte zum Höhepunkt führen. Diese Geschichte ist die Anerkennung der Menschen untereinander, die Enthebung von der unmittelbaren Sorge um Selbsterhaltung. Das sind so die zwei Elemente. Also einerseits so eine Art wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, andererseits so eine Art politische Emanzipationsgeschichte. Und diese zwei Ideen sieht Kojève realisiert, fast realisiert, jedenfalls in Gedanken ausgesprochen. Und dann muss es vielleicht noch ein bisschen müssen vielleicht noch ein paar Umsetzungsprobleme gelöst werden. Und dann sagt er, naja, wenn jetzt diese ganzen Widerstände, an denen das menschliche Handeln gewachsen ist, sozusagen gebrochen sind, überwunden sind, dann verliert der Mensch eigentlich sein Biss. Ja? Dann wird der irgendwie lahm. Dann kann der gar nicht mehr handeln, weil er sich an nichts mehr abarbeiten kann. Er benutzt dann den Hegelschen Begriff der Negativität. Also es gibt nichts Widerständiges, Negatives mehr, an dem man sich so abarbeiten kann. Und daraus schließt er dann, dass die Geschichte eben als eine Geschichte von Kämpfen um Anerkennung zu Ende gegangen ist. Und das ist eigentlich eine triumphale Erfolgsgeschichte, die er da erzählt. Und gleichzeitig wird ja schon deutlich, an dem, wie ich das beschreibe, dass Kojève ein bisschen mulmig wird bei dieser Vorstellung, weil er sich dann fragt, was macht dieser Mensch dann eigentlich? Wird er zum Tier? Das sind dann Fragen, die ihn bewegen. Degeneriert er zu so einer Art Lustwesen, was nur noch auf Reize reagiert? Und dann kommt dann so ein bisschen Konsumkritik dazu. Und das heißt, ihm ist diese ganze Entwicklung dann durchaus auch suspekt. Ich überspringe jetzt mal den deutschen Abzweig, sondern lande dann gleich bei der Frage, was hat es eigentlich mit uns heute noch zu tun? Diese Posthistoire, ist es nicht eine völlig exaltierte Vorstellung, weil Geschichte geht ja dauernd weiter und wir haben nach 45 diverse historische Großereignisse erlebt. Ja, aber diese Grundidee von Kojève ist dann sehr berühmtermaßen von dem amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama 1989 aufgegriffen worden in einem kurzen Aufsatz und in einem Buch, was eben Ende der Geschichte heißt. Und da wird dann eigentlich diese These aufgewärmt von Kojève und konkret angewandt auf den Siegeszug der westlichen Demokratie und des westlichen Kapitalismus, der durch den Zusammenbruch des Ostblocks besiegelt wird. Und das heißt, da kommt dann wieder diese Idee, auch wieder mit der Ambivalenz, dass Fukuyama sich dann fragt, naja, was machen wir denn dann eigentlich, wenn wir gewonnen haben? Verlieren wir dann auch ein bisschen unsere Seelengröße, degenerieren wir dann auch? Aber eigentlich ist das auch wieder so eine triumphale Geste, die davon ausgeht, dass es jetzt so eine Art von reibungslose Durchsetzung sowohl politischer wie ökonomischer Ideale der westlichen Tradition im weltweiten Maßstab gibt. Viele haben dann gesagt, der Anschlag vom 11. September 2001 aufs World Trade Center ist das endgültige Ende dieser Idee vom Ende der Geschichte von Fukuyama. Fukuyama selbst hat bis heute daran festgehalten, an der Idee, und auch nimmt jedes Beispiel, was ihm in die Finger kommt, als Beweis dafür, daran vielleicht deutlich wird und was mich dann eben auch umtreibt in dem Buch, ist, dass diese Geschichte vom Posthistoire sowohl bei Kojève wie auch bei Fukuyama und bei allen anderen, die sich dann da für stark machen, starke Züge eines Wunschdenkens hat, was dann gleichzeitig zwischen Traum und Albtraum hin und her schwingt. Und das Wunschdenken ist in beiden Fällen eigentlich so eine Annahme, dass es tatsächlich einen Schritt gibt in diese Widerspruchsfreiheit, die mit diesem posthistorischen Zeitalter gedanklich verbunden wird. Und bei Fukuyama ist natürlich besonders krass zu sehen, wie er versucht, mit dieser Idee von Posthistoire Widersprüche unter den Teppich zu kehren. Also zum Beispiel, und das ist für mich das Wichtigste, die Widersprüche zwischen Demokratie und Kapitalismus. Das passt gar nicht so super gut zusammen, wie Fukuyama sich das ausdenkt. Und das sieht man am einfachsten an China heutzutage, wo der Kapitalismus blüht und die Demokratie nicht in die Gänge kommt. Und man sieht es natürlich auch in der Selbstdemontage der Demokratie in vielen westlichen Ländern. Sie wissen, dass bestimmte Pioniere aus dem Silicon Valley, Peter Thiel zum Beispiel, gesagt haben, ja, also Demokratie ist eigentlich eher ein Störfaktor. Demokratie ist einfach eine schlechte Idee. Wir brauchen eigentlich nur die Wirtschaft und die deregulierte Wirtschaft. Und die Politik kann uns da gestohlen bleiben. Also das heißt, da gibt es massive Widersprüche, die durch diese Deckerzählung des Posthistoire eben unsichtbar gemacht werden.
Ja, spannend, spannend, weil ja also wenn wir jetzt die Fukuyama-Idee nehmen, dann ist ja schon vom Ende der Geschichte zu reden, das ist ja immer der Witz, also das ist dann immer, das Wort ist einfach sehr stark oder dieses Bild zu sagen, das ist das Ende der Geschichte, das bläst die Idee natürlich auf gigantische Ausmaße auf, zu sagen, Francis Fukuyama hat gesagt, wir sind am Ende der Geschichte, und wenn man das zum ersten Mal hört, dann fragt man sich, wie jetzt am Ende der Geschichte? Also Geschichte geht ja weiter. Und dann gibt es ja die Einschränkung, dass gesagt wird, naja, das bedeutet nicht, dass die Geschichte selbst zu Ende ist, dass es keine Ereignisse mehr gibt, sondern dass die liberale Demokratie im Kapitalismus quasi auf dem Siegeszug ist und es keine großen Systemumbrüche mehr geben wird. Und da hat sich ja dann jetzt, wie Sie gerade sagen, eigentlich herausgestellt, naja, es zeigt sich ja gerade eher, dass der Kapitalismus ziemlich stark ist und ziemlich überlebensfähig ist. Mit der liberalen Demokratie hingegen ist das ja so ein bisschen die Sache, ob das so ist. Und dann hat man ja tatsächlich jetzt schon sehr, sehr viele Einschränkungen, die dieses riesige Bild des Endes der Geschichte oder Posthistoire, wie das ursprünglich war, gar nicht tragen kann eigentlich. Also das heißt, diese Beobachtung von Fukuyama ist ja interessant und sicherlich in Teilen kann man auch sagen, da trifft die zu, da trifft die nicht zu. Aber es ist tatsächlich so, dieser Begriff der Posthistoire ist eigentlich sehr groß und beschreibt gar nicht genau, worum es geht hier, ne?
Naja, Sie müssen auch bedenken, dass da richtig Schaden angerichtet worden ist dadurch. Ich meine, wir reden hier über Worte und man könnte ja sagen, gut, so ein Philosophie-Podcast, da geht es eben um Ideen, die ziemlich weit weg sind von der Wirklichkeit. Das ist ein Verständnis von Philosophie, was dem ich strikt entgegentreten würde. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Macht der Worte beträchtlich ist. Und dass deshalb Philosophie und überhaupt Worte und Begriffe ernster genommen werden müssen, als es viele machen, die dann sagen, naja, es ist halt so im Elfenbeinturm. Nehmen Sie Fukuyama. Ich meine, die ganze Wirtschaftsberatung nach 1989 in den Ostblockländern basiert zwar nicht jetzt auf Fukuyama, aber auf der Idee, die damit assoziiert wird. Nämlich, dass man jetzt irgendwie freie Bahn hat für die Entfaltung der freien der Marktwirtschaft in den in Russland. Und das ging dann ruckzuck, dann kam Jeffrey Sachs von Harvard, heute New York, Columbia, und hat dann diese ganzen Wirtschaftsberatungen zur Marktliberalisierung in Gang gebracht, was ihm heute ein bisschen peinlich ist. Und was dabei dann herauskommt, und alles war basierte auf dieser Idee, ja, da kommt ja jetzt alles zusammen. Es gab praktisch den Kampf um Meinungsfreiheit im Osten. Es gibt das Ende der großen kommunistischen Ideologie. Wir können jetzt loslegen. Alle machen mit. Und Demokratie und Kapitalismus reichen sich die Hände. Und das Ganze führt zu blühenden Landschaften. Und was passiert, was passiert ist, war eine Marktliberalisierung, die dann die Oligarchen hervorgebracht hat, die sich heute um Putin scharen, wenn sie nicht von Putin kaltgestellt worden sind. Das gab es natürlich auch. Aber jedenfalls gibt es keine Demokratie. Und das heißt, da ist richtig Schaden angerichtet worden, nicht nur in Russland, sondern auch in vielen anderen Ländern, weil man mit so einer naiven Siegerlaune dann da losgelegt hat. Und diese naive Siegerlaune basierte auf einer ideologischen Fehlstellung, die eben mit dieser Idee vom Posthistoire verbunden ist.
Vielleicht können wir das nochmal kurz auch für die Postmoderne nochmal beschreiben, weil Sie ja im Buch auch sagen, die Postmoderne wurde irgendwann sogar dafür verantwortlich gemacht, dass. Ah, nee, das war der Postkolonialismus mit Donald Trump. Nee, das muss ich rausschneiden.
Nee, das war die
Ah, das war
Postmoderne.
die
Es gibt so
Postmoderne.
einen berühmten Text direkt nach der ersten Wahl von Donald Trump, der da hieß, Donald Trump ist der erste postmoderne Präsident. Ja.
Wie kommt denn diese Idee in die Welt? Weil die haben wir wahrscheinlich alle schon mal, vielleicht sogar schon im Schulunterricht, gehört, Postmoderne.
Also erstmal zur Postmoderne selber. Die Sache mit Trump ist ein bisschen kniffliger. Ich glaube, die Verbindung zwischen Kogel, Fukuyama und der Wirtschaftspolitik nach 89, die ist eine glattere Linie als die Verbindung zwischen Postmoderne im historischen, als historische Bewegung und der Trump-Präsidentschaft. Aber fangen wir mal mit der Postmoderne an. Die Postmoderne wird ja heutzutage meist mit Frankreich assoziiert, also mit Leuten wie Jean-François Lyotard und so weiter. Es ist interessant, dass das eigentlich viel früher schon in Amerika erfunden worden ist, diese Postmoderne. Und Lyotard dann sogar noch in den 80er Jahren sich darüber beschwert hat, dass die Franzosen diese guten Ideen aus Amerika wie die Postmoderne zu wenig beachten. Er hat also am Anfang tatsächlich auch noch deutlich gemacht, dass er sich da auf Vorläufer bezieht, bis dann er selbst sich sozusagen zum Meister der ganzen postmodernen Zeremonie erklärt hat. Was dann in Amerika mit der Postmoderne verbunden ist, ist eigentlich so eine erstmal so eine Befreiungsgeste, die sie sehr viel mit Deregulierung zu tun hat, also mit dem Kampf gegen Vernunft, mit dem und mit da spielt natürlich dann auch die Psychoanalyse eine Rolle, die Vernunft als eine Instanz, die die Sinnlichkeit unterdrückt. Ja, also es gibt da ganz stark so ein Bild der Moderne, was mit Rationalität verbunden ist, und dagegen stellt sich dann die Postmoderne erstmal in einer gar nicht so wahnsinnig hochtheoretischen Weise dar als so eine Deregulierungsmaschine, als so eine Art Lustmaschine, mit der dann eben diese Befreiung von den Zwängen ermöglicht werden soll. Und diese Idee entfaltet sich dann langsam zu einer eher grundlegenden Theorie, eben erstmal der Moderne und einer Theorie der Postmoderne, die dann auf diese Moderne folgt. Und hier haben wir nun ein bisschen einen anderen Dreh als beim Posthistoire. Ich habe ja vorhin gesagt, Posthistoire, das tritt erstmal als so eine Erfolgsgeschichte auf, und dann mischt sich der Triumph mit der Trauer. Also der Erfolg wirkt dann irgendwie vergiftet oder geschwächt. Bei der Postmoderne ist es so, dass es auch mit so einer Befreiungsgeste einhergeht, dass also man sagt, wir müssen jetzt diese Moderne hinter uns lassen, wir müssen die Herrschaft der Vernunft hinter uns lassen, wir müssen die großen Erzählungen beenden, und die Moderne ist dann die allergrößte Erzählung, die mit dem Menschen als Vernunftwesen gekoppelt ist. All diese Dinge führen dann eher dazu, dass die Postmoderne als so eine Art Advokat oder Fürsprecher des Kleinen, des Abseitigen, des Ungeordneten und so weiter auftritt. Das heißt, es ist nicht jetzt der große Weltentwurf wie beim Ende der Geschichte, dass da so ein stabiler Weltzustand erreicht wird, sondern es ist eher so eine Art, Vervielfältigung von Befreiungsbewegungen, die damit dann verbunden wird. Die Ähnlichkeit mit der Posthistoire tritt dann da zutage, dass in beiden Fällen diese neue Zeit gekoppelt wird mit einer Lesart dessen, was vorher war, die alles andere als selbstverständlich ist. Ja? Also, Sie haben ja vorhin gesagt, wie kann man überhaupt sagen, dass die Geschichte zu Ende ist? Es passiert ja doch noch dauernd was. Das heißt, eigentlich ist kontraintuitiv an dieser Idee vom Posthistoire, dass die Geschichte zu Ende ist. Man muss also diese Idee dadurch plausibel machen, dass man eine ganz bestimmte Vorstellung von Geschichte beendet. Also die Geschichte meinetwegen der Helden, die jetzt die Welt steuern, die Geschichte der großen Individuen, die die Welt steuern. Das ist dann so eine Vorstellung von Geschichte, die zu Ende geht. Und stattdessen kommen dann die Apparate und kommt dann die Verwaltung der Bedürfnisse, all diese Dinge. Und so ähnlich läuft es dann bei der Postmoderne auch. Also es wird irgendwie so eine Art Schritt nach vorn gemacht. Man lässt etwas hinter sich, aber man bleibt dann doch dran hängen. Und die eigentliche Leistung der Postmoderne besteht dann darin, das, wovon sie sich abgrenzt, überhaupt erst zu erfinden. Das ist besonders auffällig in der Postmoderne. Übrigens völlig anders als beim Postkolonialismus. Den Kolonialismus hat es ja einfach so gegeben als historisches Phänomen, kommen wir vielleicht noch drauf. Bei der Postmoderne ist auffällig, dass eigentlich kein Mensch, bevor die Postmoderne kam, jetzt irgendwie sofort eine Antwort parat gehabt hätte auf die Frage, hey, sag mal schnell, was ist jetzt eigentlich die Moderne? Bevor die Postmoderne kam, hat man meistens mit der Moderne, wenn man von Moderne geredet hat, meinetwegen so die Avantgarde der Kunst im frühen 20. Jahrhundert gemeint. Aber mit der Postmoderne wird dann eine Vorgeschichte konstruiert. Das ist so eine Art Retrofitting. Also die eigentliche Leistung der Postmoderne ist, eine Moderne zu erfinden, von der sie sich dann abgrenzen kann. Und diese Moderne geht dann grob gesagt von Descartes bis zum KZ. Also das ist jetzt ausdrücklich auch so zu finden in den Texten, diese Verbindung zwischen dem abendländischen Rationalismus und der perfektionierten Vernichtung der Juden als einem industriellen, als industrieller Terror in der Nazizeit. Was dabei auffällt, ist, dass dieses Bild der Moderne natürlich auch mit Zurichtungen einhergeht, mit Abkürzungen einhergeht, mit Entstellungen einhergeht. Also diese Zeit zwischen, sagen wir mal, 1600 und 1945 besteht eben nicht nur aus Rationalismus und Naturbeherrschung.
Und Sie sagen jetzt, man hat das erfunden, aber da ist doch wirklich eine unglaubliche Stärke in dem Gedanken. Ich meine, wir haben das auch bei der Dialektik der Aufklärung ja, dass diese große Modernisierung, die Aufklärung, das Zeitalter der Vernunft, der großen Erzählungen, dass das dann irgendwann in dieser Katastrophe, nicht nur der Shoah, sondern auch des Zweiten Weltkriegs an sich mündet und man sich jetzt fragt, kann man dieser Art von Erzählung noch glauben. Jetzt kann man natürlich sagen, ist dieses Wort Postmoderne nicht auch so hoch gesteckt, indem man jetzt sagt, wenn das Moderne das Neue ist und man ist nach dem Neuen, dass es fast wieder eigentlich nichts aussagt. Aber das ist doch schon mehr als eine bloße Erfindung der Moderne, oder? Die man da in so postmodernen Gedanken sich gemacht hat.
Ja, also ich bin dankbar, dass Sie Horkheimer und Adorno erwähnen, weil die Dialektik der Aufklärung tatsächlich wahrscheinlich das erste philosophische Buch war, was ich wirklich so verschlungen habe und was mich sehr stark geprägt hat. Und ich finde auch auffällig, dass es Ähnlichkeiten in dieser Darstellung der Geschichte gibt zwischen der Dialektik der Aufklärung und den postmodernen Theoretikern, insbesondere bezogen auf den Punkt, den Sie angesprochen haben, also Rationalismus, Kritik der Vernunft und so weiter. Der große Unterschied ist eben, dass Horkheimer und Adorno nicht auf die Idee gekommen sind, diese Vorsilbe Post vor die Moderne zu packen. Und jetzt ist die Frage, ist es eigentlich ein Vorzug von Horkheimer und Adorno? Oder ist es eine verpasste Gelegenheit von denen? Und ich würde letzten Endes eben sagen, es ist ein Vorzug von Horkheimer und Adorno, dass sie nicht so tun, als könnte man jetzt letzten Endes auf eine relativ billige Weise irgendwie so einen Schritt nach vorn machen und dann dieses Befreiungsgefühl einfach so ausleben. Also es gibt so eine berühmte Stelle, bei Lyotard in so einem Interview, wo er sagt, lass uns spielen, lass uns in Ruhe spielen. Ja? Und das ist eigentlich, das ist so ein Ausdruck, der dann auch mit diesem Anything Goes assoziiert werden kann, dieser Formel, die bei Paul Feyerabend vorkommt. Also lass uns spielen, lass uns in Ruhe spielen, ist für mich so der Tiefpunkt der Postmoderne eigentlich und ein verräterischer Tiefpunkt. Weil eben, wenn Sie auch an die postmoderne Architektur denken, es dann irgendwie als befreiend erfahren worden ist, dass man da noch einen solchen und da noch eine Rundung anbringt und dass das dann so einen Gegenentwurf darstellt zu der Strenge, meinetwegen der Bauhausarchitektur. So ähnlich ist es in der Philosophie. Also es gibt diese Kritik am Rationalismus und dann deregulieren wir ein bisschen und dann spielen wir ein bisschen und dann ist alles fein. Und diese Art von ja fast schon Selbstgefälligkeit, mit der man dann sich über das, was vorher war, auch meint, hinwegsetzen zu können, die stört mich. Und was mich auch stört, und was vielleicht bei Horkheimer Adorno auch weniger ausgeprägt ist, ist, dass diese Selbstprofilierung der Postmoderne schon sehr stark mit einem ziemlich klischeehaften Bild der Moderne verbunden ist. Also da muss schon ganz viel abgeschnitten werden an dieser Moderne, damit das alles so passt mit dieser Befreiungsgeste. Nehmen Sie, also weil ich meine, wenn man jetzt wirklich sagt, die Moderne ist so, sagen wir mal, 1600, 1700 erfunden worden, und so richtig zum Zuge gekommen mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert, dann muss man eben auch dazu sagen, dass all diese Dinge, die der Moderne kritisch vorgehalten werden, eigentlich schon im 18. Jahrhundert von den Leuten selber massiv gesehen werden. Also Rousseau ist wahrscheinlich der beste Kritiker der Moderne und hat im 18. Jahrhundert gelebt. Und bei dem gibt es eine Art Schadensmeldung, eine Schadensliste, die so lang ist, die passt gar nicht auf eine Seite, was alles schief geht in dieser Welt. Und das kann man natürlich nicht einfach, und das muss man eigentlich dann ausblenden, wenn man diese Moderne zu so einem Block erklären will, den man dann auf den Müllhaufen der Geschichte schieben will.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Das hat man ja oft, dass wenn man in die Urtexte nochmal reinschaut, da eine größere Komplexität ist als den manchmal zugesprochen wurde. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Rocky gesehen habe mit Sylvester Stallone, habe ich das als einen viel komplexeren Film wahrgenommen, auch als einen stumpfen Boxfilm. Das ist bestimmt bei vielen anderen Dingen auch so. Aber trotzdem merke ich jetzt, dass ich nicht ganz trotzdem verstehe. Also ich verstehe die Kritik, dass man sagt, das ist irgendwie so ubiquitär, das machen wir irgendwie dauernd, dass wir dieses Post dran setzen, wir denken eigentlich gar nicht mehr drüber nach. Aber bei der Postmoderne, und Sie haben jetzt auch gerade gesagt, bei der Architektur kommt dann da eine Rundung ran und so, wir haben doch eigentlich in der Postmoderne, ich weiß nicht, ob jetzt von diesem Wort tatsächlich ausgehend, aber unglaublich viel radikal andere Kunst eigentlich bekommen, wenn wir uns Filme anschauen, wenn wir uns Remix-Kultur anschauen, wenn wir uns Dekonstruktion anschauen, wenn wir uns so Collagen anschauen, wenn wir uns, also es ist ja schon so, dass es dass in einer Zeit, wo viel klarer war quasi, wie Kunst zu sein hat, wie eine Erzählung verlaufen soll und so, da schon eine unglaubliche Vielfältigkeit reingekommen ist, die sich schon von der Zeit davor irgendwie unterscheidet und bei der man natürlich jetzt dann jetzt fragen muss, geht das irgendwie weiter? Und wenn wir uns zum Beispiel das aktuelle Blockbuster-Kino angucken, da haben wir diese Superheldenfilme zum Beispiel, und da, bei denen könnte man gar nicht sagen, das ist jetzt Postmoderne, das ist beides. Das sind große, heroische Erzählungen und gleichzeitig sind die unglaublich geremixed und auch sinnlos und collagenhaft und so erzählt. Aber dass Postmoderne etwas beschreibt, und da würde ich jetzt fragen, kann man das Post nicht doch damit verteidigen, dass man eben sagt, ja genau, die Postmoderne sagt jetzt nicht, das ist die neue Kunst, sondern wir nehmen das, was vorher war, aber wir ändern das irgendwie ab und nehmen, was wir brauchen und versuchen, das zu remixen und so. Beschreibt das das nicht ganz gut eigentlich, das Wort postmoderne Kunst?
Ja, also ich finde das sehr eindrucksvoll, was Sie sagen, weil wahrscheinlich man eben dann unterscheiden muss zwischen zwei Arten der Rede von Post oder zwei Arten, wie diese Vorsilbe Post eingesetzt wird. Häufig wird die Vorsilbe Post eben eingesetzt, eher auch im Sinne von so einer, als so eine Art stolze Geste. Ja? Also wir haben jetzt was, wir sind jetzt auf einem anderen Level. Und ich denke, dass meine Aversion gegen die Vorsilbe Post hauptsächlich mit der Reaktion auf diese stolze, auf diesen Stolz, auf diese stolze Geste verbunden ist. Und zwar, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass darin eine gewisse Verlogenheit liegt und dass man dann unweigerlich in diesen Double Bind zwischen Anhänglichkeit und Freisetzung hineingerät. Und zum Teil auch einfach unbefragt und unbemerkt irgendwie Gepäck mitschleppt in die Gegenwart, das man eigentlich nicht tun sollte. Und dann gibt es aber auch noch so eine andere Art des Umgangs mit Post, die Sie gerade stark gemacht haben und die dann eher zu tun hat mit so einer Suchbewegung und so einer Offenheit. Und wir wissen jetzt nicht genau, wo die Reise hingeht, aber wir machen es jetzt mal ein bisschen anders. Und diese Redeweise, also und da, wenn man dann da die Redeweise Post mit der Vorsilbe Post da mit assoziiert, dann ist man ziemlich nah an diesen Beispielen, die ich auch vorhin schon angesprochen habe, dass man eben erstmal sagt, ja, man hat jetzt in der Kunst den Postimpressionismus oder so. Man weiß nicht genau, was jetzt abläuft, aber man signalisiert jedenfalls, es geht jetzt irgendwie ein bisschen anders zu. In dem Sinne ist dann so eine, ist dann das Wort, was dazu passt, das Wort Experiment. Also man experimentiert mit ganz vielen Dingen. Ob es jetzt wirklich besonders klug ist, dieses große Experimentieren, das mir sehr sympathisch ist, mit der Vorsilbe Post zu verheiraten, da bin ich irgendwie skeptisch. Also ich sehe das auch, dass da viel passiert, was interessant ist. Aber ich habe den Eindruck, dass vieles von dem, was da kreativ an Kreativen stattfindet, eher darunter leidet und in die Schublade, in irgendeine Postschublade gesteckt zu werden, als dass es davon profitiert. Das ist eher so mein Eindruck. Nehmen wir diese Superheldenfilme. Nehmen wir zum Beispiel Black Panther, ja? Also Black Panther als so eine, ich weiß nicht, ob Sie sagen würden, das ist ein postheroischer Superheldenfilm. Ist er ja wahrscheinlich nicht, weil eigentlich die Helden da doch irgendwie noch auch ziemlich aktiv sind. Aber ja, es wird natürlich der erste schwarze Superheld so richtig lanciert und es gibt eine Problematisierung der Rolle des Anführers im Vergleich zu den anderen und all diese Dinge. Also ich weiß nicht, ob es dann wirklich hilfreich ist, in solchen Fällen die Vorsilbe Post als so eine Art Gütesiegel einzusetzen. In der Kunst scheint mir das sowieso so zu sein, dass dieses Experimentieren mit offenem Ausgang zur Kunst ja schon immer gehört hat. Also das Wort Experiment hat ja auch eine erfolgreiche und lange Geschichte. Und es fällt ja auch auf, dass viele, die jetzt meinetwegen im französischen Kontext unterwegs sind, eigentlich nicht wirklich selbst in die Schublade Post gesteckt werden wollten.
Ja,
Also Michel Foucault
Poststrukturalismus,
wurde ja
ja.
mal gefragt, Michel Foucault wurde mal gefragt, ja, was halten Sie jetzt eigentlich von dieser Postmoderne? Und dann hat er diese berühmte Antwort gegeben, Postmoderne, das war 83, da war schon viel von Postmoderne zu hören. Ich weiß jetzt gar nicht, was Sie meinen. Können Sie mich mal kurz auf den laufenden Stand bringen? Das war natürlich eine infame Antwort, weil er hat sozusagen so gesagt, ah nee, lass mich in Ruhe damit. Erzähl mir, von mir aus kannst du mir erzählen, was da mit der Postmoderne los ist. Es ist mein Revier.
Ja, das ist, wobei das natürlich auch oft so ist, dass man nicht in die Bewegungen reingesteckt werden möchte, die man eventuell selber ausgelöst wird, oder es ist immer unterschiedlich, aber Sie besprechen sich doch aber am Ende, deswegen finde ich gerade interessant, dass Sie sagen, diese Silbe Post ist nicht gut, wenn man jetzt sagt, so, wir sind die Neuen, wir sind auf einem anderen Level, das ist eine stolze Geste. Aber Sie sprechen sich doch eigentlich schon am Ende dafür aus, dass man, wenn man ein neues Denkgebilde ins Leben ruft, schon diesen Habitus haben sollte. Man sollte dann nur nicht sagen, wir sind Post irgendwas, sondern Mut zur Schwelle ist doch ihr Diktum da am Ende.
Ich will das vielleicht noch mal kurz am Postkolonialismus illustrieren, was mich da stört. Also ich habe ja überhaupt gar nichts dagegen, sich in sehr bewusster Weise mit der Vergangenheit zu befassen. Also man könnte denken, dass ich jetzt diese Vorsilbe Post kritisiere. Das führt dazu, dass ich irgendwie mich eben, dass ich nach vorn schauen will und nicht mehr zurück oder so und dass ich die Vergangenheit ruhen lassen will. Darum geht es gar nicht, dass wir nur dann zukunftsfähig sind, wenn wir irgendwie uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen, ist für mich klar. Das Problem an Post ist gar nicht die Orientierung an etwas Vergangenem, sondern eine Art Entstellung oder Beschädigung des Verhältnisses zur Gegenwart. Das ist das Problem. Also das Problem ist, dass man seine eigene Gegenwart definiert als Nachzeit zu einer Vorzeit. Und dann sich immer den Spielraum offen hält, dass man einerseits sagt, ja, wir sind halt furchtbar im Schatten dessen, was vorher war, und andererseits sagt, ja, wir sind aber jetzt irgendwie darüber hinaus und können diese ganze, meinetwegen Moderne hinter uns lassen und jetzt in Ruhe spielen. Also das ist das Problem, dieses ambivalente, Selbstverständnis, was sich dann bezogen auf die eigene Gegenwart entwickelt. Und beim Postkolonialismus ist das besonders markant, weil da eben auch wieder diese Unschlüssigkeit zwischen Triumph und Trauer zum Ausdruck kommt. Also einerseits die Trauer, ja, es gab diesen schrecklichen Kolonialismus, der tatsächlich schrecklich war. Und ein wichtiger Impetus beim Postkolonialismus ist ja zu sagen, ja, tut nicht so, als wäre der vorbei. Er geht immer weiter. Wir sind immer noch im Bann dessen, was da vorher stattgefunden hat. Es ist bloß in einem anderen Gewand, meinetwegen jetzt als ökonomische Abhängigkeit und nicht mehr als politische
Ja.
Unterdrückung.
Aber das ist doch eigentlich
Dann in
clever,
dem Sinne
da
ist,
passt das doch eigentlich ganz gut, dass man das Postkolonialismus nennt.
ja, also manche sagen dann auch, da sollte man dann ehrlicherweise von Neokolonialismus reden, weil bei dem Wort Postkolonialismus ja dann irgendwie auch mitschwingt, dass man sich nach dem Kolonialismus befindet und dass der irgendwie vorbei wäre. Also, denn dann kommt nämlich die andere Seite des Postkolonialismus zum Tragen und man kann dann immer die richtige Karte aus dem einen und aus dem anderen Ärmel ziehen, weil dann neben der Trauer darüber, dass die Kontinuität des Kolonialismus bis heute anhält, dann der Triumph antritt. Also viele postkoloniale Theoretiker schließen sich dann bei Robert Young an, der gesagt hat, dass Postkolonialismus eigentlich eine Geste des Triumphes sein soll. Also des Sieges, dass jetzt etwas anderes anfängt, dass man etwas hinter sich gelassen hat. Aber das ist eben es bleibt in dieser Zwiespältigkeit drin, weil das andere, was dann anfängt, muss dann ja oder soll dann auch was ganz anderes sein. Und dann kommt dann beim Postkolonialismus diese ganze Debatte hoch, wonach man sich eben von den westlichen Werten verabschieden soll, dass dieser Universalismus und diese ganzen Menschenrechte alle vergiftet sind und all diese Dinge. Das heißt, der Schritt über den Kolonialismus hinaus, der dann doch getan werden soll, wird unglaublich erschwert, weil man eben dazu noch die Geschichte erzählt, dass diese westliche Unterdrückung unverändert anhält, umso schwieriger wird es, sich dem zu entziehen. Und entziehen kann man sich dann nur, wenn man sich meinetwegen auf irgendwelche eigenen Weltbilder stützt, die eben, wie es dann gerne heißt, nicht kontaminiert sind von westlichen Einflüssen. Also das ist irgendwie dann, ist dann enorm schwierig, sowas wie Handlungsfähigkeit in diesem Kontext überhaupt zu denken, weil man irgendwie in diesem Zwiespalt drin steckt. Ja, einerseits ist alles eine furchtbare Unterdrückung und andererseits soll dann die Befreiung möglichst erfolgen in so einer Art totaler Abkoppelung der eigenen Handlungsfähigkeit von allen Ressourcen, die aus dieser gemeinsamen Geschichte, die es ja letzten Endes doch ist, der letzten Jahrhunderte stammen. Und das ist dieser Zwiespalt, der mit diesen Postbewegungen in der einen oder anderen Weise immer verbunden ist. Und das musste ich jetzt nochmal einschieben, weil Sie mich dann jetzt auf den Schluss des Buches nochmal angesprochen haben,
Ja, weil ich würde nur
wo
kurz
ich
zum
dann versuche.
Postkolonialismus sagen, dass ich da das
Ach so,
Gefühl
ja,
habe,
gerne.
eigentlich, dass es vielleicht auch wie bei der Postmoderne oder vielleicht da sogar noch stärker es irgendwie wie eine recht elegante Art eigentlich wirkt, etwas zu bezeichnen, das eine tatsächliche historische Zäsur bezeichnet, also mit Kolonialismus meint, dieses klare System, also wo wirklich die Länder die anderen besetzt haben, unterdrückt haben, gesagt haben, das ist jetzt Deutsch-Südwestafrika oder sowas. Also diese klare Kolonialherrschaft ja irgendwann vorbei ist. Es gab diese Aufstände, man hat sich zurückgezogen und deswegen nennt man es Postkolonialismus, weil man das jetzt reflektiert, also wie die Welt nach dem Kolonialismus ist. Gleichzeitig aber hat man das Wort Kolonialismus immer noch auch drin, weil man sagt, naja, diese Weltordnung aber des globalen Nordens, der den globalen Süden unterdrückt, unter der leben wir eigentlich immer noch. Wie kann man sich da verhalten? Und Sie haben jetzt gerade natürlich postkoloniale Ideen selbst kritisiert, also wo sie sagen, da geht mir dieses Konzept irgendwie zu weit, wenn man sich von allen westlichen Ideen da versucht abzuwenden, was ja eine valide Kritik sein kann. Aber es geht ja um dieses Wort und da, jetzt könnte man natürlich sagen, wir nennen es nicht Postkolonialismus, wir nennen es internationale Befreiungsbewegung des globalen Südens oder so. Aber es ist ja auch immer, vielleicht frage ich mich auch, kommt daher dieses Post? Alles ist ja auch immer schon so intellektualisiert, ist direkt auch ein Fach, das man studieren kann und sowas. Deswegen, was Sie auch so ein bisschen beschreiben, ist, dass Postkolonialismus ursprünglich mal etwas, nur was Zeitliches beschreibt. Also nur wirklich sagt, es meint die Zeit nach dem Kolonialismus und da kommt so eine Moral aber irgendwann mit rein. Also es ändert sich, es wird auf einmal was inhärent Aktivistisches oder so. Aber ich muss jetzt trotzdem sagen, das Wort ist doch eigentlich nicht schlecht. Postkolonialismus, um diese ganze Vielfalt zu begreifen, sind die Postbegriffe nicht dann doch irgendwie vielleicht gerade in dieser seltsamen Uneindeutigkeit auch manchmal ganz treffend, weil sie eben so eine Vielfältigkeit bezeichnen können, die sie jetzt nicht, weil Postkolonialismus ist ja jetzt nicht eine Kunstbewegung, die eine neue Sache hat oder wie so eine neue Musikrichtung oder so. Ich habe neulich einen Beitrag über Eggpunk gesehen. Das ist Punk mit absurden Texten, ja, so zum Beispiel. Aber das ist ja nun nicht der Postkolonialismus. Das will ja viel, viel mehr als eine kleine Bewegung nur sein, sondern will ja ganz, ganz viel fassen. Und das schaffen ja diese Postbegriffe dann schon so ein bisschen.
Naja, das führt wieder ein bisschen zurück zu der Frage, ist es jetzt eine stolze Geste oder eine Verlegenheit, Ausdruck einer Verlegenheit? Wenn man sagt, diese Postbegriffe sind Ausdruck einer Verlegenheit, dann bin ich damit einverstanden. Also,
Aber gibt es nur das Stolz und Verlegenheit? Oder kann man einfach sagen, ja, das ist ein Begriff, der versucht einfach viel, zu fassen?
also ich glaube, damit wird man den Bewegungen, die damit verbunden sind, letzten Endes dann doch nicht gerecht. Also sowohl die Posthistoire, Postmoderne, postheroisches Zeitalter, postideologisches Zeitalter, all diese und der Postkolonialismus sind ja mehr als einfach nur der Versuch, so eine Art Schirme zu bilden, unter denen dann ganz viel sich versammeln kann. Also es gibt ja diesen Ausdruck vom Umbrella-Term. Und ein bisschen geht es in die Richtung, was Sie gerade gesagt haben. Also man kann dann viel drunter fassen, Und man kann dann irgendwie verschiedene Phänomene eher assoziativ zusammenführen und wird dann nach allen Seiten hin der Sache irgendwie gerecht. Das heißt, man sagt ein bisschen, ja, der Kolonialismus geht noch weiter. Man sagt aber auch, ja, aber man ist auch ein bisschen über den Kolonialismus hinaus. Und das passt dann alles unter diesen einen Schirm Postkolonialismus. Und manche legen dann den Akzent eher auf die Kontinuität des Horrors und andere legen dann den Akzent auf den Schritt darüber hinaus. In dem Sinne glaube ich, dass man natürlich von Post reden kann. Was dann aber irgendwie nicht richtig funktioniert, ist, dass man furchtbar stolz darauf sein kann, weil es doch eigentlich dann erstmal Ausdruck einer Verlegenheit ist. Also auch wenn man dann all diese verschiedenen Assoziationen irgendwie so zulässt. Was dazu kommt, ist, dass die Bewegungen, die damit verbunden sind, und das gilt eben tatsächlich für Postmoderne und Postkolonialismus in gleicher Weise, alles andere sind als nur Bewegungen, die mit dieser bescheidenen Idee, jetzt das Uneindeutige in seiner Vielfalt so zu versammeln, assoziiert werden können. Da gibt es ja eine Agenda. Also das ist ja, also mit der Vorsilbe Post, bezogen auf Moderne und Kolonialismus, sind jeweils starke Agenten verbunden. Auch letztendlich sind es Kampfbegriffe und nicht einfach nur Begriffe, mit denen alle möglichen heterogenen Phänomene so assoziativ zusammengehalten werden sollen. Ich glaube, ich kann Ihnen recht geben, dass die Anziehungskraft so im Breiten, auch vielleicht für Leute, die jetzt irgendwie versuchen, sich zu orientieren, tatsächlich mit dieser Unbestimmtheit zu tun hat. Also der Erfolg hat mit der Unbestimmtheit zu tun, dass man eigentlich nur eine zeitliche Bestimmung vornimmt, also etwas kommt danach und sich dann alles offen hält, ob das, was danach kommt, jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Ja? Also mal ist beim Postliberalismus ist der Liberalismus gut und das Post schlecht. Beim Postfaschismus ist der Faschismus schlecht und das, was postfaschistisch ist, ist auch schlecht. Ja? Und beim Postkolonialismus ist der Kolonialismus schlecht und das, was danach kommt, soll dann gut sein. Sie sehen, das geht also wild durcheinander. Die Postismen können mal so
Ja, das
gedeutet
finde ich
werden.
spannend.
Und das lässt sich dann so durchdeklinieren und die Bewertungen
Deswegen
gehen
kann
dann
man es
wirklich
überall reinklatschen,
konsequent
glaube ich, weil
auseinander.
das dann egal ist. Also man kann jedes Wort einfach sagen, das Post dran machen und dann selber sagen, war das vorher gut, war das schlecht, ist das jetzt auch noch ein bisschen
Ja.
schwierig und so. Dadurch ist es, glaube ich, so einfach zu verwenden. Wir sagen einfach, wir machen Post-Rock und das heißt dann einfach nur, ja, das ist jetzt halt ein bisschen andere Art von Rock, aber wir haben uns da abgegrenzt.
Ja, also wenn man das erstmal als so eine unsichere Anzeige oder auch so als so eine Art noch unbestimmtes Bedürfnis ansieht, irgendwie muss es doch noch mehr geben, ja, dann kann ich nachvollziehen, dass man erstmal auf den Gedanken verfällt, zu sagen, naja, lass uns jetzt sagen, Post-Avantgarde oder so, gibt es ja auch. Postmoderne und so. Was ich dann eben dranhängen würde als sozusagen kleines Kreuzchen mit Anmerkungen, würde ich dann unten reinschreiben. Aber passt auf, welchen Preis ihr dafür bezahlt. Ja? Passt auf, welchen Preis ihr dafür bezahlt. Denn der Preis, den man bezahlt, ist dann auch dieses erstmal das Leben mit einer totalen Unbestimmtheit und mit so einem letzten Endes mit einer gedanklichen Unbeholfenheit und Unschlüssigkeit. Und außerdem kommt noch dazu, dass man eben das mitschleppt, was man da noch irgendwie aus der Vergangenheit hat. Und dass man ein völlig unklares Verhältnis dazu hat oder dass man sich hier die Deutung dieses Verhältnisses offen hält bis zum Erbrechen. Also das ist das, was mich dann daran stört an der Schuld.
Ja, das ist spannend. Also das ist wirklich spannend, diese Vieldeutigkeit, weil es einerseits so was Weiches, Unscheinbares hat, zu sagen, wir machen jetzt Post das und das, weil man so denkt, ja stimmt, ja, wir sind ja irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen später, also nennen wir das so. Und gleichzeitig hat es so was ganz Hartes, weil man eine harte Grenze setzt und sich darüber hinwegsetzt und eventuell ja ein Programm tatsächlich hat, das man ein bisschen verschleiert, indem man sich einfach nur in diesen zeitlichen Kontext setzt. Also man könnte ja sowas auch sagen jetzt, die Bundesregierung oder so, könnte ja sagen, naja, wir sind jetzt halt in postfriedlichen Zeiten, deswegen muss aufgerüstet werden zum Beispiel. Also wo man dann direkt so sagt, so okay, es hat jetzt Frieden gegeben bis jetzt und jetzt und jetzt sind wir im Postfrieden angekommen oder sowas. Das hätte eine Plausibilität, weil man sagt, ja klar, es gibt den Krieg in der Ukraine jetzt, trifft aber das Phänomen eigentlich nicht so richtig, in dem wir gerade leben oder den Zustand der Welt, in dem wir gerade sind. Und deswegen nehme ich aus Ihrem Buch, glaube ich, einerseits natürlich mit, dass es einfach interessant ist, dass wir diese ganzen Postismen haben und andererseits auch, ja, schon so eine Frage der Ideologiekritik, oder? Also, dass man, wenn man das hört, Post sowieso, wer sagt das eigentlich? Als was sieht man sich Post und ist das überhaupt plausibel oder nicht und welches Programm wird eigentlich damit verbunden?
Ja, also daran liegt mir auf jeden Fall, man in diesem Fall vielleicht doch mal noch zweimal nachdenken sollte. Ja? Think twice. Also ist es wirklich so geschickt? Ist es wirklich so gut? Bringt es uns wirklich voran?
Wie finden Sie das, dass die letzte Generation sich in die neue Generation umgenannt hat, in diesem Sinne?
Ja, ich habe mit einer Vertreterin der letzten Generation vor einem Jahr oder so ein Doppelinterview gehabt und da kam dann gleich die Sache mit der letzten Generation und sie war sichtlich genervt von der Frage, die von der Interviewerin dann gestellt worden ist, weil sie dauernd damit konfrontiert wird mit dem Verdacht, dass sie jetzt als Generation für sich in Anspruch nehmen, dass nach ihnen nichts mehr kommt. Ja, und dass das so was Apokalyptisches hat oder so. Und dass es gar nicht so gemeint ist, sondern dass es eigentlich darum geht, dass sie die letzte Generation sind, aber nicht nur die Jungen, sondern alle, die wir heute leben, die entscheiden können, ob es mit der Welt noch gut kommt, ob es irgendwie ob der Untergang kommt oder nicht. Also das heißt, die letzte Generation soll die Generation sein, die als letztes die Chance hat, eine wirkliche Entscheidung zu treffen. So. Und da sie ja dann noch eine Viertelstunde erklären musste, warum die letzte Generation heißt, kann ich gut nachvollziehen, dass die sich jetzt in neue Generation umbenennen. Bloß das hilft nun auch nichts. Neo, neu ist fast noch schlimmer als Post, ehrlich gesagt. Ich kann zwar Post nicht leiden, aber es gibt auch noch Schlimmeres. Weil die Idee, dass was neu ist, leidet ja darunter, dass sie morgen wieder alt ist. Also die neue Generation ist, was ist mit der neuen Generation in 5 Jahren, dann jedenfalls ist sie nicht mehr neu. Das ist so ein bisschen wie der neue Wein, der hält sich auch nicht lang. Also das heißt, die Idee letzte Generation war nicht so gut, weil man ständig umfänglich erklären musste, was damit gemeint ist. Und die Idee, das jetzt in neue Generation umzubenennen, ist ehrlich gesagt noch schlechter.
Ja, in Ihrem Buch, genau, Sie haben gerade gesagt, Sie haben was gegen unterschiedliche Präfixe, ist auch ein langer Teil, in dem auch nochmal Neo und D und andere Präfixe von Ihnen besprochen werden und mit Post abgeglichen werden. Ja, und ich fand das eine sehr gewinnbringende Lektüre, Herr Thome, und auch ein sehr interessantes Gespräch, wirklich mal verschiedene Bewegungen nur anhand der Silbe oder Ideen, anhand der Vorsilbe, die Sie sich geben, zu besprechen. Vielen Dank.
Gerne. Danke, Herr Eichler.
Und ja, wir dann hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.